Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Margarete Wohlan und einem Thema, das das gesamte Europa betrifft. Staatsfunk, Lügenpresse, zu teuer, veraltet, anfällig für den Einfluss der Politik. Gleichgültig, in welches Land Europas man heute schaut, die Meinungen über die öffentlich-rechtlichen Medien spalten die Bevölkerung. Ich möchte heute mit Ihnen in verschiedene europäische Länder schauen und die Situation des Rundfunks betrachten, der entweder über Gebühren oder Steuern finanziert wird. Wie hat er sich entwickelt in den letzten Jahrzehnten? Wie sehr wird er von Politikern instrumentalisiert? Wie kann man dem eigenen Anspruch gerecht werden, wenn man sowohl sparen muss, als auch auf Gebühren bzw. Steuern angewiesen ist? Und ist dieser Anspruch europaweit der gleiche? Im ehemaligen Ostblock werden sehr oft Ungarn und Polen genannt, die für die Entwicklung Richtung Staatsfunk stehen. Aber Osten ist eben nicht gleich Osten. Tschechien ist da ein gutes Beispiel. Zwar stehen auch hier die Öffentlich-Rechtlichen unter Beschuss, aber viele Menschen erinnern sich noch gut an die Besetzung des Sendegebäudes durch die Warschauer Pakttruppen im Jahr 1968 und halten zu ihnen. Kilian Kirchgessner hat sich umgehört.
Dieser Film steht am Anfang einer gestörten Beziehung. Tschechien im Jahr 2015. Ein Milliardär namens Andrej Babiš ist in der Politik auf dem Weg in die höchsten Staatsämter und willigt ein, dass ihn ein Kamerateam des tschechischen Fernsehens begleitet. Matrix AB heißt der Dokumentarfilm, in dem neben dem aufstrebenden Politiker auch seine bisherigen Weggefährten und Kritiker zu Wort kommen. Ein Porträt, keine Hofberichterstattung. Eine Sequenz in dem Film zeigt, wie sich Andrej Babiš die Aufnahmen zum ersten Mal anschaut und danach völlig fassungslos kommentiert.
Na, was ich gleich zu Beginn gesagt habe, was war meine Intuition? Dass das ein Tiefschlag wird. Und, hatte ich recht? Ein erstklassiger Tiefschlag. Ich gratuliere. Ein totaler Tiefschlag.
Inzwischen ist Andrej Babiš vom politischen Seiteneinsteiger zum tschechischen Premierminister aufgestiegen. In seiner Ära ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Land immer stärker unter Druck geraten. Es ist das jüngste Kapitel in der Geschichte einer Institution, die seit der politischen Wende vor 30 Jahren immer wieder zum Spielball der Mächtigen wurde. Ein Besuch beim tschechischen Rundfunk von heute. Veronika Sedláčková arbeitet hier. Sie ist eine der erfahrensten Redakteurinnen. 1994 begann sie ihre Karriere beim tschechischen Fernsehen, nur einige Jahre nach dem Ende des Kommunismus.
Ich war 22 Jahre alt und studierte noch. Damals waren die Medien ganz am Anfang der demokratischen Entwicklung. Auf der Ebene der Redaktionen und selbst in der Leitung waren junge Leute wie ich oder solche, die zumindest nur wenig älter waren. Wir hatten den Willen, etwas aufzubauen. Die öffentlich-rechtlichen Medien genossen großes Vertrauen. Man war überzeugt, dass die Journalisten dort professionelle Arbeit abliefern.
Veronika Sedláčková stieg zur Moderatorin von Nachrichtensendungen auf. Der Rundfunk professionalisierte sich immer weiter und erfuhr dann im Jahr 2000 eine gewaltige Unterstützung der Menschen in Tschechien. In der sogenannten Fernsehkrise wollte die Politik die Führung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens austauschen. Die Nachrichtenredaktion ging in den offenen Widerstand und auf dem Wenzelsplatz in Prag demonstrierten tausende Menschen gegen die Einflussnahme durch die Politik. Heute leitet Veronika Sedláčková beim Radio eine vielbeachtete Diskussionssendung.
Ich denke, es herrscht eine angespannte Beziehung zwischen den öffentlich-rechtlichen Medien und vor allem Politikern. Aber ich denke, dass der Rundfunk die Unterstützung der Öffentlichkeit hat, wenngleich sie auch in dieser Frage gespalten ist und gezielt gespalten wird durch Angriffe verschiedener Politiker.
Diese Angriffe kommen immer wieder aus dem Lager von Premierminister Andrej Babiš, vor allem aber von den Rechtsnationalen. Deren Parteichef Tomio Okamura, zugleich stellvertretender Vorsitzender des Abgeordnetenhauses, wetterte in einem Interview aus dem Jahr 2017.
Das ist die Mafia. Das ist ganz einfach eine mediale Mafia. Und ich sage, es reicht jetzt mit dem tschechischen Fernsehen.
Seine Forderung, die Gebühren abschaffen und die öffentlich-rechtlichen Programme verstaatlichen. Rund 7 € pro Monat beträgt die Rundfunkgebühr in Tschechien, aus der sich die Fernseh- und Radioprogramme finanzieren.
Sie kommen nicht zu uns. Sie besuchen unsere Pressekonferenzen nicht. Sie fragen in den Nachrichtensendungen nicht nach unseren Standpunkten. Das ist totale Zensur. Und das, obwohl Hunderttausende unserer Wähler ihnen die Gebühren bezahlen, aus denen sie ihr Gehalt beziehen.
Solche harschen Angriffe gibt es in Tschechien öfters, obwohl sie schlicht nicht stimmten, kontert Veronika Sedláčková.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Abgeordnete dieser Partei haben wir oft zu meiner Sendung eingeladen und nur höchst selten haben sie die Einladung angenommen. Aber das ist wohl deshalb, weil sie in dem längeren Format nicht nur Floskeln verwenden können oder politische Schlagworte.
Ein häufiger Kritikpunkt indes ist die Zusammensetzung der Kontrollgremien. Die Mitglieder von drei Räten, die sich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigen, werden nur vom Abgeordnetenhaus gewählt. Damit sei die Zusammensetzung der Gremien zwangsläufig politisch.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Und die Politiker beschweren sich gern, besonders oft über investigative Sendungen. In vielen Redaktionen staue sich Verunsicherung auf, so urteilte Adam Czerny, der Vorsitzende des Tschechischen Journalistenverbands, als vor 2 Jahren wieder einmal ein Streit mit der Politik eskalierte.
Schon längere Zeit beobachte ich, dass sowohl auf das Fernsehen als auch auf den Rundfunk politischer Druck ausgeübt wird. Das ist vermutlich immer so, wenn Politiker und Journalisten aufeinandertreffen. Aber es geht um die Intensität und die wird immer größer.
Wichtig sei jetzt vor allem, dass die investigativen Journalisten weiter ihre Arbeit machen, urteilt Adam Czerny. Das sei ein Bereich, in dem die öffentlich-rechtlichen Medien unersetzlich seien.
Seit 10 Jahren werden überall die Redaktionsetats ständig gekürzt. Das sind keine guten Bedingungen für investigative Reporter, die langfristig arbeiten. Das ist das größte Problem. Ganz abgesehen vom politischen Druck, heikle Themen lieber nicht anzufassen.
Der Kostendruck setzt den tschechischen Medien tatsächlich stark zu. In dem 10 Millionen Einwohnerland gibt es außer den öffentlich-rechtlichen Sendern und der Nachrichtenagentur kein Medium mehr, das ein eigenes Korrespondentennetz unterhält. Doch seit Andrej Babiš, der Milliardär und Premierminister, auch noch 2 der einflussreichsten Tageszeitungen Tschechiens gekauft hat, wächst die Bedeutung der öffentlich-rechtlichen als unabhängige Informationsquelle umso mehr.
Und wie sieht es im Westen Europas aus? Auch da ist die zunehmende Distanz der Menschen spürbar. Deutlich. Sogar im Urland des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in England. Die BBC, weltweit für mich und meine Kollegen und Kolleginnen immer Vorbild, steht in der Schusslinie. Neben vielen anderen Gründen sind auch die Brexit-Diskussionen ein Grund dafür, wie Burkhard Birke erfahren hat.
BBC News is cutting around 450 jobs under plans to save £80 million by 2022.
Ende Januar, eine Meldung in eigener Sache. 450 Stellen im Bereich Nachrichten und aktuelle Berichterstattung werden bei der BBC gestrichen, verkündet die Nachrichtensprecherin. Und die prominente Sendung der Starmoderatorin Victoria Derbyshire soll wegfallen. Ein Unglück kommt selten allein. Im Juli wurde dann bekannt gegeben, dass weitere 70 Stellen bei Nachrichten und Aktuelles wegfallen. Corona fordert auch bei der BBC seinen Tribut. Hinzu kommen Einnahmeausfälle. Die Regierung hat der BBC Zuschüsse gestrichen, die gezahlt wurden, damit Haushalte mit Personen über 75 Jahren nicht die 157,50 € Gebühr zahlen müssen. Es war töricht, der BBC die Verantwortung für die Befreiung der über 75-Jährigen von der Rundfunkgebühr zu übertragen. Man kann doch einem Medienunternehmen nicht die Verantwortung für eine sozialpolitische Maßnahme übertragen. Noch törichter und unfairer war es dann jedoch, der BBC die entsprechenden Gelder zu kürzen, die den Einnahmeausfall kompensieren, und dann noch zu erwarten, dass sie den Rest auftreibt. Glaubt Charlie Beckett, Professor für Medien und Kommunikation an der London School of Economics. Das Resultat sind die jüngst angekündigten Stellenkürzungen. Bedauerlich, denn gerade in Corona-Zeiten habe sich die BBC bewährt, sagt Charlie Beckett. Für den Medienexperten liegt die Ursache des Problems jedoch woanders. Mit seinen Attacken gegen die BBC befindet sich Premierminister Boris Johnson in der Tradition britischer Politiker. Die BBC ist einfach zu wichtig. Im Falle von Boris Johnson ist die Angelegenheit aber gravierender, denn Johnson verfolgt die Taktik von Donald Trump und bezeichnet die BBC als voreingenommen und Verbreiter falscher Nachrichten, um von seinen eigenen Fehlern abzulenken und um seine Anhänger zu mobilisieren. Die britische Politik ist durch Brexit, aber auch durch das Coronavirus extrem polarisiert. Beides sind sehr kontroverse Themen. Dominic Cummings, der Berater des Premierministers, hat einmal die BBC als den tödlichen Feind der Konservativen bezeichnet. Der Streit darum, ob die Texte von Rule Britannia und Land of Hope and Glory bei der Last Night of the Proms gesungen werden, hat in Downing Street, dem Sitz des Premierministers und nicht nur dort, für Entrüstung gesorgt und hat den Eindruck einer linkslastigen BBC gestärkt. Klassischerweise kam die moralische Panik immer von rechts. Dieses Mal kam sie von links und es gibt wohl nichts Linkeres als die BBC. Behauptet der Kulturhistoriker Robert Coles. Am Ende hat Tim Davy angeordnet, die wegen ihrer Glorifizierung des britischen Imperialismus kritisierten Texte doch singen zu lassen. Früher gingen britische Premierminister auch schon einmal zum Interview ins Today-Radio-Programm von BBC 4 und gaben Minister nicht nur sporadisch dem BBC-Fernsehen Interviews. Es war schon bezeichnend, dass auch am Tag des Brexit Premierminister Johnson sein Statement nicht vor den Kameras der BBC und anderer Fernsehkanäle aufgezeichnet hat, sondern mit seinen eigenen Medienleuten eine Videobotschaft produziert und den Sendern zur Verfügung gestellt hat. Die BBC hat diese Botschaft nicht in voller Länge ausgestrahlt. Ein Beispiel von vielen. Die BBC weigert sich, nach der Pfeife der Politik zu tanzen und die Politik reagiert.
Ach, was hat er wohl nicht gegeben, hat er die Geschichte schon wohnliche Grünhosen echtere. Sie hat Roger Federer, eigentlich nur was Djokovic.
Sportnachrichten auf Gälisch. Etwas für jede Gesellschaftsgruppe zu bieten, genau das macht den universellen Charakter der BBC aus. Mit den Fernseh- und Radioprogrammen erreicht die BBC wöchentlich 91% der erwachsenen Bevölkerung Großbritanniens, mit BBC World weltweit sogar 468 Millionen Menschen. Die BBC ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Institution, die aber 2 Jahre vor ihrem 100. Geburtstag vor großen Herausforderungen steht. Der neue Generaldirektor Tim Davy hat zum Amtsantritt am 1. September weitere Stellenkürzungen und Einschnitte angekündigt. Das Top-Management wurde von 17 auf 11 verschlankt. Die BBC soll gendergerechter werden und die Pluralität der Gesellschaft besser abbilden, forderte Davy. Unparteilichkeit als Markenzeichen und mehr Zurückhaltung prominenter, teils hochbezahlter Moderatoren, vor allem in den sozialen Medien, erwartet der Neue an der Spitze der alten Tante BBC. Für Gewerkschafter Farshad McFillan von der Gewerkschaft BETQ eine Selbstverständlichkeit.
Die treffenden Worte des Generaldirektors richteten sich nicht auf die Mitarbeiter im Allgemeinen, sondern entsprachen den BBC-Richtlinien für die Redaktion. Wir in BETQ unterstützen sowohl die Unabhängigkeit der BBC als auch das Recht der Individuen auf Meinungsäußerung.
Starreporterin Laura Künzberg hat schon des Öfteren mit ihren Tweets heftige Reaktionen ausgelöst. Jetzt ist gerade wieder einmal eine Debatte um ihr Jahresgehalt von knapp 300.000 Pfund und das einiger Kollegen entbrannt. Der Ex-Fußballstar Gary Lineker bekommt sogar 1,75 Millionen. Bei weniger prall gefüllten Kassen wird sich Generaldirektor Tim Davy der Debatte über die phänomenalen Gehälter stellen müssen. Die Konkurrenz freilich ist groß und viele gute Journalisten sind auch schon zur privaten Konkurrenz gewechselt. Die größte Herausforderung ist die Finanzierung. Fast 3/4 ihrer knapp 5 Milliarden Einnahmen bezieht die BBC aus Gebühren. Doch die Regierung Johnson will 2022 den Status überprüfen. 2027 läuft die Royal Charta aus und damit das Gebührenmodell. Ich glaube, wir werden zu einer Hybridlösung kommen, zu einer Rundfunkgebühr, kombiniert mit einer Abonnementregelung für bestimmte Dienste, vor allem international, glaubt Medienexperte Charlie Beckett.
Zwei Beispiele, Großbritannien und Tschechien, die für sich stehen, aber auch einen Blick werfen auf die Breite und Vielfalt des Themas. Und die möchte ich mit Uwe Hasebrink vertiefen. Er leitet das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg und mit ihm bin ich telefonisch verbunden. Zunächst die Frage, die auf der Hand liegt. Wir führen das Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, einem öffentlich-rechtlichen Programm. Ich bin hier Mitarbeiterin. Wie sehr kann ich das Gespräch Ihrer Meinung nach und auch Ihrer Erfahrung nach unparteiisch tun?
Indem Sie diese Frage ansprechen. Ich glaube, es gehört zu den vornehmen Pflichten, dass wir, wann immer wir über bestimmte Themen kommunizieren, das gilt etwa in der Wissenschaft genauso, unsere Perspektive verdeutlichen. Wir haben eine Perspektive, ob als Journalistin oder als Journalist, ob als Wissenschaftlerin oder als Wissenschaftler. Wir betrachten die Welt aus einer bestimmten Perspektive und es gehört zu unseren vornehmen Aufgaben zu sagen, aus welcher Perspektive wir argumentieren. Wenn alle die, die in der Welt eine Expertise haben, die in einem bestimmten Zusammenhang arbeiten, darauf nicht mehr sprechen dürften, dann wären wir sicherlich arm. Aber das Wichtige ist, genau dies offenzulegen.
Eines Ihrer Schwerpunkte ist die europäische Perspektive bei der Nutzung der öffentlich-rechtlichen Medien. Deshalb meine Frage, bewerten die Menschen die öffentlich-rechtlichen Medien länderspezifisch? Heißt, hat die Kritik oder auch das Vertrauen zu den öffentlich-rechtlichen auch etwas mit der Geschichte des jeweiligen Landes zu tun? Wir hörten gerade Tschechien, aber da ist auch immer im Gespräch Ungarn und Polen, die anders sind und eine andere Geschichte haben als zum Beispiel Großbritannien und Deutschland.
Ja, sicherlich spielen die jeweiligen Rahmenbedingungen, die in den Ländern gelten, eine wesentliche Rolle. Ich würde aber, bevor ich darauf eingehe, kurz sagen, was eigentlich die Gemeinsamkeiten sind. Derzeit lässt sich durchweg beobachten, dass in allen Ländern die Rolle der öffentlich-rechtlichen Medien besonders herausgefordert ist. Und zwar deshalb, weil die Gesellschaften in sich in Aufruhr sind, bewegter sind, dass sich eine Polarisierung entwickelt hat, zum Teil in Lager, die zum Teil nur noch schwer miteinander kommunizieren können. Und in dem Sinne sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen bei der Betrachtung dessen, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk in ihrem Land leistet, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie finden, dieses bildet die Realität gut ab. So, das ist das Allgemeine. Innerhalb dieser allgemeinen Entwicklung, wie Sie sagen, gibt es in der Tat große Unterschiede zwischen den Ländern, die viel damit zu tun haben, wie gut etabliert, wie von der politischen Seite, und damit meine ich jetzt nicht im Sinne von Gängeln, von der politischen Seite gestützt und gefördert. Die wesentliche Unterstützung, das sei hier betont, besteht darin, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass öffentlich-rechtliche Medien unabhängig arbeiten können. Also nicht im Sinne von politischen Gängeln und Vorschreiben. Das soll hier nicht verstanden werden. Also in dieser Hinsicht unterscheiden sich eben die Rahmenbedingungen für öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In manchen Ländern, unter anderem hier in Deutschland, sind sie besser abgesichert, sowohl argumentativ im Hinblick auf die Positionierung großer Teile der Bevölkerung, aber auch der Politik, aber auch finanziell. Das ist in anderen Ländern deutlich prekärer.
Sie sprachen die Unabhängigkeit an. Das bedeutet für den einzelnen Mitarbeiter als auch für die Institution des Öffentlich-Rechtlichen. Wenn man aber sowohl sparen muss, als auch auf Gebühren bzw. Steuern angewiesen ist, kann man da überhaupt dem eigenen Anspruch zum Beispiel nach Unabhängigkeit, nach Unparteilichkeit gerecht werden?
Es gibt keine Alternative dazu. Das ist die Aufgabe. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder der internationale Begriff Public Service, der, wenn man ihn sich vor Augen führt, eben weniger öffentlicher Dienst als Dienst an der Öffentlichkeit ist, ist ja das ständige Bemühen der Gesellschaft, wie sie sich gerade entwickelt, ein Angebot zu machen, das ihre kommunikativen Bedürfnisse erfüllt. Der Gesellschaft etwas zu bieten, mit dem sie selber reflektieren kann, wo will ich eigentlich hin? Der Gesellschaft etwas zu bieten, mit der diese feststellen kann, welche Meinungen gibt es denn sonst noch in diesem Lande? Diese Herausforderung, zu der ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk da, dafür wird er finanziert. Dafür wird er solidar finanziert, eben von allen, nicht nur von einzelnen Teilgruppen. Das ist das besondere Spezifikum für das die Sender, über die wir jetzt hier sprechen, die Medienanstalten, über die wir jetzt hier sprechen, gedacht sind.
Herr Hasebringer, was bedeutet das für diesen Spagat, den man hat? Es kriselt in den Öffentlich-Rechtlichen und wenn man bei manchen Hörern das Vertrauen verspielt hat, Kann man das überhaupt wieder aufbauen? Also was können die Öffentlich-Rechtlichen tun, um wieder mehr gehört zu werden? Auch von denen, die sie ablehnen. Wir hörten bei der BBC über die Brexit-Diskussion, gab es eine tiefe Spaltung in der Gesellschaft. Die, die gegen den Brexit waren, haben BBC gehört. Die, die für den Brexit waren, haben das alles abgelehnt. Was kann man denn da machen?
Nicht aufgeben. Weiter daran glauben, dass Kommunikation in dem Sinne, wie Demokratien sie voraussetzen, etwas zu tun hat mit Verständigung und nicht mit Abgrenzung. Wir haben im Moment viele kommunikative Phänomene, bei denen man den Eindruck hat, hier wird nur gesprochen, um klare Grenzen zu ziehen. Ich bin anders als du und deswegen brauche ich dir nicht zuzuhören und weil du anders denkst, brauche ich dir nicht zuzuhören. Das hat nichts mit Verständigung zu tun. Kommunikation im Sinne der Verständigung, das ist die Aufgabe. Das heißt, kein spontanes, vorschnelles Abqualifizieren von anderen Meinungen, zugleich aber auch klar und deutlich machen, dies ist meine Auffassung dazu. Deshalb glaube ich diesen und folgenden Ansichten eher nicht. Es muss bei einem Gespräch bleiben. Eine Gesprächsoffenheit muss erhalten bleiben, sonst geht es nicht. Ich bin ansonsten generell ein optimistischer Mensch. Kommunikation kann immer etwas verändern. Also wenn ich beobachte, dass ich Vertrauen verloren habe, ist das nur ein Ansporn, weiter zu sprechen, weiter zu versuchen zu kommunizieren, um genau dieses Vertrauen wieder zu erlangen.
Uwe Hasebrink, Direktor des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung in Hamburg. Danke Ihnen für das Gespräch.
Bitte, gern geschehen.
Im Podcast der Weltzeit morgen der alte und neue Gasstreit zwischen der Türkei und Griechenland. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.